Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Me Too, übersetzt Ich 2. Tausende Menschen haben unter diesem Hashtag ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus geschildert. Der Hashtag lehnt sich an den Ich-Auch-Diskurs, bei dem Frauen über sexuelle Belästigung berichtet haben. Wir wollen heute darüber sprechen, was beide Debatten gemeinsam haben und was sie bewirken. Wir sind Theresa Sickert
und Tim Wiese. Sie glauben nicht, welche neuen Entwicklungen es im Nachrichtenjournalismus gibt. Hören Sie bitte hier. Ja, so klingt Clickbaiting auf das Radio übertragen. Also der Versuch, mit reißerischen Überschriften, um Leser bzw. Hörerinnen zu werben. Dass Clickbaiting und ernstzunehmender Journalismus aber möglicherweise kein Widerspruch sein muss, lassen wir uns heute hier bei Breitband erklären.
Und wir überprüfen eine weitere steile These. Katzen-Content ist angeblich die einzig sinnvolle Anwendung einer Blockchain.
Wir starten aber wie immer mit Musik und die ist mexikanisch-amerikanisch, schön Garage Rock und zwar von einer Band aus Los Angeles, die sich nach ihrer Sängerin benannt hat. Das sind Lindsay B. mit Sun in Pisces bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Topic.
Über Ausgrenzungen, Anfeindungen und Ablehnungen schreiben tausende Menschen zurzeit bei Twitter unter dem Hashtag MeToo, Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland. Eine Debatte, die nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft begann.
Me Too auf Englisch steht für Ich und Zwei und das soll an den gleichklingenden Hashtag Me Too mit T-Doppel-O erinnern, der aber übersetzt Ich auch bedeutet. Unter dem Hashtag berichten Frauen über Sexismus und sexuelle Übergriffe.
Bevor wir darüber sprechen, was beide Debatten gemeinsam haben, fasst sie uns Matthias Finger zusammen.
15. Oktober 2017, Los Angeles. Als die Schauspielerin Alyssa Milano zu Bett geht, weiß sie noch nicht, welchen Sturm ihre Twitter-Botschaft auslösen wird. Sie hat gerade Artikel gelesen über die Nötigungsvorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein und twittert:
Wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, schreibe als Antwort auf diesen Tweet Me Too.
Ich auch. und hängt noch einen Screenshot an.
Wenn alle Frauen, die sexuell belästigt oder angegriffen wurden, als Status MeToo schreiben, dann verstehen die Leute die Bedeutung des Problems.
Der Hashtag wird viele Millionen Male verwendet. Das Thema sexuelle Übergriffe kann weltweit im Bewusstsein verankert werden. Und es gibt reale Folgen. Größen wie Harvey Weinstein, Kevin Spacey und Dieter Wedel treten ab. Britische Minister und deutsche Journalisten nehmen ihren Hut. Unter dem neuen Hashtag MeToo, also Ich2 hingegen, wird eine eher regionale Debatte geführt. Nach dem Ausscheiden von Mesut Özil aus der Fußballnationalmannschaft schreiben Menschen mit Migrationshintergrund über rassistische Erfahrungen in deutschen Schulen und Clubs, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt.
Die anderen Mieter im Haus haben eine Petition gegen unsere Familie eingereicht. Die wollten nicht so nah an Ausländern leben.
Mal habe ich eine Dame nach einem Feuerzeug gefragt und dann sagte sie, noch so ein Taliban, ne? Geh weiter.
In einer Parfümerie folgt dir die Security und fragt dann, ob du dir das überhaupt leisten kannst.
Der Journalist Ali Chan hat den neuen Hashtag MeToo geschaffen, für die beiden Herzen in seiner Brust.
Ich fühle mich in Deutschland zu Hause, habe hier Freunde, gehe hier arbeiten. Und gleichzeitig kann ich auch mich zu einer anderen Kultur oder zu einem anderen Land verbunden fühlen. Weil das Land beispielsweise mich geprägt hat, meine Eltern dort geboren sind oder ich die Sprache mag. Die zwei Seiten verschmelzen. Sie stehen nicht im Widerspruch.
Mit der MeToo-Debatte des letzten Jahres haben sich Stars wie Uma Thurman, Björk und Lady Gaga solidarisiert. Jede Frau, also die Hälfte der Menschheit, ist potenzielles Opfer. Betroffene Promis? Bei der neuen MeToo-Debatte halten sie den Mund. Im Netz werden die Rassismuserfahrungen der Minderheit gar in Abrede gestellt.
Man gewinnt den Eindruck, dass Deutschland eine Hölle für Migranten sein muss. Dementsprechend müssen diese Migranten alle total verblödet sein, freiwillig hier zu bleiben.
Schule verkackt? Der Lehrer war bestimmt ein Nazi. Job verloren? Arbeitgeber war ein Nazi. Frau auf der Domplatte rennt zur Polizei? Nazi.
Viele der auf Twitter geschilderten Erlebnisse sind übel. Zum Teil werden sie auch als bittere Anklage gegen alle Deutschen formuliert. Sind wir jetzt alle Rassisten? Und wie viel von dem weißen Mann steckt in uns, der sich in seiner privilegierten Position bedroht sieht, nur weil andere gleiche Rechte fordern?
Fragen, über die wir gleich mit der Kulturwissenschaftlerin Asal Dardan sprechen wollen.
Vorher gibt es Reggae aus der norddeutschen Tiefebene. Die Drögen Boys, die kommen aus Lüneburg, präsentieren Dub und Reggae made in Norddeutschland. Wie das klingt, das hören wir uns jetzt an. Hier ist Need to Stop It bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Times of war and tribulation, where the industry makes some money off the killing, by selling and trading of the gun. Are you with me? Are you with me? Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah, yeah, yeah. We need to stop it, really need to stop it. The production of the gun. We need to stop it, really need to stop it. Worldwide murderation. We need to stop it, really need to stop it. The selling of weapons. We need to stop it, really need to stop it. To stop what? War. How are them fighting for? Nobody winning at the gun situation. War. How are they fighting for? Only killing, nobody winning. Them fighting for only the gun industry winning the situation. Wow, what them fighting for only the gun industry win. We need to stop it, really need to stop it. The production of the gun. We need to stop it, really need to stop it. Worldwide murderation. We need to stop it, really need to stop it. The selling of weapons. We need to stop it, really need to stop it. Gun cannot bring freedom. Gun, only moderation. Gun cannot bring peace. Gun only spread like disease. Gun cannot solve problem. Gun only bring more problem. Gun cannot bring peace. Gun only spread like disease. We need
to stop it, really need to stop it. The production of the gun, we need to stop it, really need to stop it. Worldwide murderation, we need to stop it, really need to stop it. Making a living from gun, we need to stop it, really need to stop it. In an industry over the century, in a society, gun is giving job unto the family. Over the century, in a the factory, gun production in an industry. Over the century, in a society, gun is giving job unto the family. We need to stop it, really need to stop it.
Drögen Boys, Need to Stop It, hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. MeToo und MeToo, das sind zwei Hashtags, die gleich klingen, aber für zwei unterschiedliche Debatten stehen. Wir haben gerade schon die beiden Diskussionen hier bei Breitband vergleicht und zusammengefasst.
Ja, und da sich die beiden Hashtags akustisch im Radio schwer auseinanderhalten lassen, werden wir jetzt einfach von Me2 sprechen, wenn wir den aktuellen Diskurs um Alltagsrassismus meinen.
Uns interessiert, was die Sexismusdebatte MeToo und Me2 bewirken und bewirkt haben. Darüber haben wir mit der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Asal Dardan gesprochen. Erst einmal wollten wir von ihr wissen, worum es bei Me2 aus ihrer Sicht geht.
Also ich glaube, dass man vor allem ja, ganz bestimmte Erlebnisse zu lesen kriegt. Also das sind alles Begegnungen des Alltags hauptsächlich. Also was passiert im Büro, in der Schule? Wie nehme ich mich im Alltag wahr in der Mehrheitsgesellschaft? Und der Hinweis darauf, dass das alles keine Einzelfälle sind, sondern in der Gesamtheit, wenn man dann diesen Hashtag durchliest, dass darauf hingewiesen wird, dass das ein strukturelles Problem ist, das eben die gesamte Gesellschaft betrifft und nicht nur einzelne Leute wie eben Özil oder Weinstein im Falle von MeToo, sondern uns alle. Und dass das eben auch politisch und sozial geklärt und angesprochen und diskutiert werden muss.
Man hat ja dann doch eine ganz schöne Bandbreite von Erfahrungen, die da eben von denen berichtet wird. Also da geht es los von der immer wiederholten Frage, woher kommst du eigentlich, bis zu wüsten Beschimpfungen und teilweise auch tätlichen Angriffen. Es sind Erfahrungsminiaturen. Lassen die sich denn dann miteinander vergleichen bei all ihrer Unterschiedlichkeit?
Es geht gar nicht so sehr um einen Vergleich, würde ich meinen. Ich glaube, es geht einfach nur darum zu sagen, das passiert uns, ja, das passiert uns. Und ich glaube, dass gerade weil das so Miniaturen sind, ich bin mir sicher, dass fast jeder, der mitmacht, auch mit den anderen was anfangen kann. Ja? Also dass da so ein Wiedererkennungseffekt ist. Es wird ja auch oft gesagt, stell dich nicht so an, das ist jetzt einmal nicht so das Problem. Aber was diese Leute berichten, ist sozusagen, dass ihr ganzes Leben geprägt ist von diesen kleinen Miniaturen. Ja? Man könnte sozusagen, wenn man in der Twitter-Logik bleibt, dann ist das Leben eines Menschen, der von Rassismus betroffen ist, ein ganzer Thread von diesen MeToo-Tweets. Wenn man das immer wieder hört, dann hat das natürlich eine ganz andere Ausgrenzungserfahrung. Und ich glaube, dass man diese Tweets einfach so zusammengefasst betrachten muss. Also es ist tatsächlich wie eine Art Schleuse in etwas, das bisher in der Mehrheitsgesellschaft so gar nicht gehört wurde oder stattfand, dass da jetzt mitgeteilt wird. Weshalb es eigentlich immer wieder so auch den Aufruf gibt, hört doch jetzt einfach erstmal zu. Nehmt es wahr, was die Leute da sagen, bewertet das gar nicht. Also darum möchte ich das auch gar nicht bewerten, inwiefern jetzt das eine mit dem anderen vergleichbar ist. Natürlich gibt es Sachen, die sind justiziabel, auch bei MeToo, also wenn es um Sexismus geht. Und andere Sachen, die sind einfach nur verletzend oder beleidigend oder unsensibel. Sie betreffen trotzdem alle Rassismus.
Nun haben Sie es schon angesprochen, es sind wiederkehrende Phänomene, also wiederkehrende Miniaturen, die diese Menschen also immer wieder eben auch erleben. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, ja, ich habe vielleicht schon mal jemanden auch unwissentlich rassistisch beschimpft, deswegen bin ich noch lange kein Rassist. Ist es denn schlimm, Vorurteile zu haben? Kann man das in einen Topf werfen?
Ich glaube kaum, dass es irgendjemanden gibt, der keine Vorurteile hat oder vorurteilsfrei ist. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass man Vorurteile hat, sondern dass man sich weigert, sich dessen bewusst zu werden, daran zu arbeiten. Also sobald mich jemand darauf anspricht, dass ich eventuell etwas Diskriminierendes gesagt oder getan habe, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, mir darüber Gedanken zu machen und mein Verhalten zu ändern. Es gibt halt einfach einen Unterschied zwischen Rassisten, die tatsächlich ihr Denken ideologisch verankern, und Rassismus, der auch ohne Intention oder ohne Anbindung an eine Ideologie geschehen kann. Aber die Intention sagt nichts darüber aus, ob etwas rassistisch ist oder nicht.
Jetzt gibt es aber auch diejenigen, die sagen, bei aller Anerkennung der Diskriminierungserfahrung trägt der Me-2-Diskurs nicht dazu bei, Gräben zu überwinden. Es gibt ein Wir und ein Die. Zum Beispiel die Integrationsbeauftragte des Landes NRW, Serap Güler, wünscht sich für die Zukunft, dass man vielleicht auch mehr Verbindendes betonen sollte.
Das ist sicherlich richtig, aber ich verstehe nicht, warum man solchen Äußerungen von Erfahrungen sofort damit begegnet, zu sagen, aber es gibt ja auch Gutes, das stimmt ja auch. Aber ich glaube nicht, dass in der Äußerung von Diskriminierungserfahrungen ein Graben entsteht, sondern dass der Graben ja eigentlich da schon ist und man ihn nur benennt. Ja? Anlässlich von solch einer Diskussion oder solch eines Hashtags die Möglichkeit hat, ihn zu überwinden. Also ich glaube tatsächlich, dass die Sichtbarmachung von Differenz oder auch von Problemen nicht Probleme verstärkt in der Gesellschaft, sondern die Tatsache, dass man da nicht hingucken will.
Aber kann da nicht auch sowas wie Trotz dann entstehen? Zu sagen, ja, ich bin damit eigentlich nicht gemeint, weil ich verhalte mich ja gar nicht diskriminierend.
Klar, also keiner hört das gerne, ne? Also Trotz ist eine ganz nachvollziehbare Reaktion vielleicht. Also ich höre das auch nicht gerne, wenn mir jemand sagt, du hast dich jetzt falsch benommen oder falsch geäußert oder diskriminierend verhalten. Das eine ist, da wird man in seiner Befindlichkeit getroffen oder da fühlt man sich vielleicht so ein bisschen unwohl oder ertappt. Aber das andere speist strukturelle und systematische Probleme. Und darum ist es was anderes, ob man eine Rassismuserfahrung macht oder ob man sich einen Rassismusvorwurf anhören muss. Dem einen ist man ausgesetzt und da kann man nichts dran ändern. Also wenn ich eben ausländisch aussehe oder einen ausländisch klingenden Namen habe, dann ist das so. Ich kann daran nichts ändern. Und wenn mir dann Rassismus begegnet, dann bin ich dem ausgeliefert. Aber dem Rassismusvorwurf, dem kann ich ja etwas entgegensetzen, nämlich dass ich umdenke und lerne und mir darüber Gedanken mache. Rassismus ist ja immer angebunden auch an dieses strukturelle Problem.
In diesem Zusammenhang gibt es ja auch immer wieder Kritik an dem in Anführungszeichen weißen Mann, der vielleicht so als das Sinnbild für das, was schief läuft, auch steht, weil er ist privilegiert und er nimmt vielleicht diese Privilegien nicht wahr. Aber was genau ist denn nun eigentlich dieser weiße Mann?
Ja, Sie haben das schon sehr gut gesagt. Also er ist ein Symbol. Es geht hier nicht um einzelne weiße Männer. Es geht darum, dass der weiße Mann sozusagen derjenige ist, der die Norm repräsentiert, ja, also auf den ist alles ausgerichtet, der ist immer mitgemeint, der hat es einfach am einfachsten und er ist derjenige, der vom System am wenigsten benachteiligt wird. Und viele Leute reiben sich ja immer an dem Wort Privileg, weil sie meinen, dass die Leute, die davon sprechen, behaupten, dass der weiße Mann oder derjenige, der privilegiert ist, ein super Leben hat, ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, dass man immer sofort das bessere Leben hat, sondern dass man aufgrund bestimmter Merkmale oder bestimmter Eigenschaften keine Diskriminierung erfährt. Der weiße Mann wird nie eine Wohnung nicht kriegen, weil er ein weißer Mann ist, ja, oder von jemandem beschimpft werden, weil er ein weißer Mann ist, ja. Also es gibt diese Diskriminierungserfahrungen in seinem Leben nicht, weil er die Norm repräsentiert.
Also tatsächlich geht es ja dann bei diesem Hashtag MeToo, Me2 darum, also strukturellen Rassismus und Alltagserfahrungen mit Rassismus sichtbar zu machen. Glauben Sie aber auch, dass so ein Hashtag oder auch die Reaktionen darauf in der Lage sind, also zu tatsächlichen Umwälzungen und Diskussionen zu führen, die also vielleicht auch eine Entmachtung mit sich bringen? Bei dem Hashtag MeToo, also dem Sexismus-Hashtag, ist das ja teilweise durchaus passiert. Glauben Sie also, dass auch dieser neue Hashtag jetzt einen ähnlichen Effekt haben könnte?
Ich würde sagen, dass bei MeToo auch schon viele der Entmachtungen, wie Sie das jetzt genannt haben, rein kosmetischer Natur waren. Also nur weil der ein oder andere Schauspieler abgesetzt wird, bedeutet das nicht, dass jetzt Schauspielerinnen nicht trotzdem irgendwie eine Hand aufs Knie kriegen bei einem Bewerbungsgespräch. Also ich glaube, dass MeToo bisher nicht so viele strukturelle Veränderung nach sich gezogen hat. Und bei MeToo bin ich noch viel kritischer, weil ich das Gefühl habe, dass für Sexismus vielleicht doch noch ein bisschen mehr Bewusstsein in der Gesellschaft herrscht als für Rassismus. Jedenfalls bin ich erstaunt, jetzt im Nachhinein dieses Tweets, die Reaktionen zu lesen. Also was da alles als nicht rassistisch dargestellt wird. Da liegt noch viel gesellschaftliche Arbeit vor uns. Also der Sexismus ist ja auch so eine Sache, das ist eine ganz andere Gruppe von Betroffenen. Das sind ja auch Frauen, die zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Da liegt die Macht ja auch schon mal anders. Ein Viertel unserer Gesellschaft hat einen Migrationshintergrund, wie man so sagt. Und viele haben einfach keine Lust mehr darauf. Ne? Aber ob da jetzt wirklich Konsequenzen gezogen werden, das glaube ich nicht.
Vielleicht bietet ja die Debatte auch Grund oder gibt einen Anstoß dazu, dass man halt den Blick insgesamt weitet, ja, dass man eben sagt, Ausgrenzungserfahrung, das ist ja etwas, was viele Menschen machen müssen, ja, und vielleicht liegt ja auch da das Verbindende.
Das Absurde ist ja, dass der weiße Mann, von dem wir gesprochen haben, dass der ja nur einer von vielen ist. Ne? Also wir sind eine vielstimmige Gesellschaft, die aber gar nicht so vielstimmig wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass das jetzt so langsam geschieht und dass diese ganzen Diskussionen ja auch, also so weh sie tun, ja auch in eine positive Richtung weisen. Also jetzt werden Leute gehört und also Vielstimmigkeit hört sich eben nicht an wie ein Kirchenchor. Ja? Das ist nicht harmonisch aufeinander abgestimmt. Also da knallt es auch und es ist auch ganz gut. Ja? Es ist aber wichtig zu sehen, dass das nicht das Problem ist. Das Problem ist, Pluralismus und diese Vielstimmigkeit unterdrücken zu wollen und so zu tun, als müsste Harmonie herrschen, damit wir so eine Art von zivilgesellschaftlicher Solidarität haben. Ich glaube, man kann auch solidarisch sein oder gemeinsam ein gutes Leben mit anderen Menschen führen, obwohl sie anders sind oder man die Differenz wahrnimmt.
Also Anerkennung von Anderssein, ohne dabei aber auch die Gemeinsamkeiten aus dem Blick zu verlieren, würde ich sagen.
MeToo, wir haben die aktuelle Debatte mit der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Asal Dardan hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur besprochen. Sie ist gerade in Schweden. Wir bitten deshalb auch, die nicht ganz perfekte Tonqualität zu entschuldigen. Und die nächste Netzmusik, die kommt jetzt aus Bulgarien, und zwar von Escape mit Rush Hour.
Band, Medien und Meinungen.
Und für die ist Azadeh Peshman im Studio. Hallo, grüße dich.
Hallo.
Don't be evil. Den Slogan hat Google geändert in Do the right thing. Aber bei den Schlagzeilen, für die der Konzern in dieser Woche gesorgt hat, kann man sich schon mal fragen, ob der zweite Slogan wirklich der bessere ist. Denn das Portal The Intercept hat herausgefunden, dass Google jetzt auch in China Geschäfte machen möchte.
Genau, internen Dokumenten zufolge verhandelt das Unternehmen mit chinesischen Regierungsvertretern darüber, wie man Google in China anbieten kann. China ist ja nicht nur irgendein Land, sondern eines, das jetzt kein großer Fan eines uneingeschränkten Internetzugangs ist.
Ja, man spricht ja auch von der sogenannten Great Firewall, weil viele Inhalte in China gar nicht zugänglich sind, auch nicht mit VPN-Clients. Informationen über die politische Opposition, Demonstrationen, aber auch wissenschaftliche Studien oder historische Ereignisse wie das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking im Jahr 1989 werden einfach zurückgehalten.
Deshalb würde Google natürlich nicht einfach so die Dienste ihrer Suchmaschine anbieten, sondern entwickelt angeblich auch bereits schon seit vergangenem Frühjahr eine App für Android, die nach den Kriterien, die die chinesische Regierung vorgibt, bestimmte Ergebnisse automatisch erkennt und dann rausfiltert.
Ja, bisher hat Google immer betont, wie wichtig dem Unternehmen die Meinungsfreiheit ist und hat aufgrund der Zensur die eigenen Dienste in China nicht angeboten. Woher kommt denn jetzt dieser Sinneswandel bei Google?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Sergey Brin hat das ja auch immer mit seiner eigenen Kindheit begründet, die er in der Sowjetunion verbracht hat und dass ihm halt eben deshalb Meinungsfreiheit ein wichtiges Anliegen sei. Man muss aber dazu sagen, dass die Reichweite, die Google in China hätte, sehr groß ist. Die Nutzerzahlen in China sind sehr hoch, 730 Millionen. Das ist der größte Markt weltweit. Und ein anderer Grund für den Sinneswandel könnte sein, dass sich in der Führungsposition etwas geändert hat. Jetzt ist nicht mehr Sergey Brin an der Konzernspitze. Er ist jetzt Präsident von Google Alphabet, sondern Sundar Pichai.
Ja, wenn es so ein großer Markt ist, dann könnte China ja auch für andere Unternehmen durchaus interessant sein.
Das sagt auch Ryan Gallagher, der Investigativjournalist von The Intercept.
Facebook geht in eine ähnliche Richtung wie Google. Die Sache ist die, die chinesische Wirtschaft boomt. Es ist so viel Geld für diese Unternehmen da. Deshalb wollen sie auch dort sein. Facebook verhält sich ähnlich wie Google und hilft den chinesischen Zensoren und entwickelt somit eine Art chinesische Version von Facebook.
Sagt Ryan Gallagher von The Intercept, die chinesische Regierung dementiert es, Geschäfte mit Google zu machen.
Ein ganz anderes Thema, das in dieser Woche diskutiert wurde, spielt auch in den USA, hat aber mit 3D-Druckern zu tun. Mit denen kann man nämlich so ziemlich alles drucken, und zwar auch Waffen.
Das stimmt. Und die Baupläne für diese Waffen aus dem 3D-Drucker, die wollte die Organisation Defense Distributed am vergangenen Mittwoch zur Verfügung stellen. 2013 wurden schon einmal solche Baupläne unter dem Namen The Liberator veröffentlicht. Und damit konnten 3D-Drucker eine einfache Feuerwaffe produzieren. Und die Veröffentlichung der Baupläne hat jetzt ein Bundesrichter in Seattle zumindest vorerst mit einer einstweiligen Verfügung verhindert. 7 Bundesstaaten und Washington D.C. haben am Montag eine Klage gegen die Trump-Regierung eingereicht, die das zunächst erlaubt hatte, dass die Baupläne veröffentlicht werden.
Tja, und am Dienstag waren die Baupläne ja trotzdem schon mal kurz online. Rund 5000 Mal sollen die Pläne für die Pistole heruntergeladen worden sein. Azadi, das klingt ziemlich unheimlich.
Ja, das ist es auch, denn also die Gegner, die kritisieren, dass das Problem eben dabei ist, dass auf diese Art und Weise auch Menschen Waffen in die Hände bekommen, denen das auf anderem Wege zum Beispiel verwehrt werden würde. Dazu gehören psychisch kranke Menschen oder auch diejenigen, die bereits eine kriminelle Vorgeschichte haben. Und normalerweise müssen Waffen ja auch registriert werden. Das würde bei den 3D-Druckwaffen auch wegfallen und damit wird auch die Aufklärung von Verbrechen erschwert.
Das Thema ist trotz der einstweiligen Verfügung nicht vom Tisch. In der kommenden Woche wird eine Anhörung dazu stattfinden. Der US-Präsident Donald Trump zeigte sich in dieser Sache ebenfalls skeptisch und schrieb auf Twitter, scheint nicht sehr sinnvoll zu sein.
Die Medien und Meinungen von Azadi Pejman finden Sie auch noch einmal gesammelt auf unserer Breitbandseite und im Anschluss der Sendung natürlich als Podcast hier im Deutschlandfunk Kultur. She's kinda dead for me. Just got it all. She danced with me. Her hands round my neck. Still killing me. That's all. Yeah, right now. I'm still hearing her name. That's all. Lying on the bedroom floor. Killing up off my phone. Baby, you should let me go. That's all I know. When I'm staying by my walls, keep my feelings on the low. Maybe you should let me go. That's all I know.
Eingängiger Elektropop hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur von der Band X-Nova mit All I Know.
Breitband Besprechung.
Da waren wir ein bisschen, sagen wir mal, eingeklemmt, was diesen Jingle da betrifft. Aber soll uns ja nicht stören. Jetzt geht es erstmal um 17 Lifehacks, Tipps und Tricks, die alle frischgebackenen Eltern kennen sollten.
22 Fotos, die deutscher sind, als sich hinten in einer Schlange anzustellen.
Gut. Beruhigung an dieser Stelle, darum geht es jetzt nicht wirklich. Das sind nur zwei Schlagzeilen, die in den letzten Tagen auf der Seite von BuzzFeed Deutschland zu sehen waren. Wären Sie denn jetzt verlockt gewesen zu klicken?
Ja, also wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten können, dann hat das zugrunde liegende Instrument des Online-Journalismus seinen Zweck erfüllt, und zwar das Clickbaiting. Dabei sollen die Schlagzeilen ganz besonders knallig, emotional, verlockend sein, sodass also die Nutzer das Gefühl haben, sie müssten auf diese Schlagzeile unbedingt klicken und sind dann meistens doch eher von der Geschichte enttäuscht.
Neuerdings fällt BuzzFeed aber auch mit echten Recherchen auf, die aber auch mit Clickbaiting fallgeboten werden. Zum Beispiel 18 Horrorstories von Leuten, die sexuelle Belästigung in der Pflege erlebt haben, oder auch 34 Menschen, die bewegende Geschichten über Alltagsrassismus in Deutschland erzählen.
Darüber reden wir nun mit unserem Kollegen Daniel Buß. Daniel, du hast die BuzzFeed-Redaktion neulich besucht. Welche Strategie fährt denn BuzzFeed da?
Also gestartet ist BuzzFeed ja tatsächlich mit dem sogenannten Buzz, also möglichst emotionalen Einträgen. BuzzFeed ist dafür ja auch berühmt geworden. Cat-Content, Katzenbilder sind da das große Stichwort, aber auch Sammlungen von skurrilen Tweets zum Zeitvertreib in der Mittagspause an der Bushaltestelle, wie auch immer. Inzwischen hat BuzzFeed aber nach den USA und Großbritannien auch in Berlin eine zweite Redaktion aufgebaut, die unter dem Titel News fährt. Der Anspruch ist tatsächlich, mit exklusiven Recherchen zu punkten, also selbst News zu setzen. Und was mich dabei überrascht hat, die Redaktion sitzt hier in Berlin im Osten, quasi am Alexanderplatz. Beide Redaktionen, die sind aufgeteilt in zwei Räume. Buzz für das Bunte und das Boulevardeske und News für die harten Themen gehen dabei enorm strategisch vor.
Ja, und sie setzen ziemlich offensichtlich vor allem auf die Mittel des Boulevards, oder?
Ja, also jede Überschrift soll einen anfixen. Das ist quasi ein Trick, um die Leute dazu zu bekommen, dass sie sich mit den Geschichten beschäftigen. Viele Einträge sind auch keine richtigen Texte, vor allen Dingen im bunten Bereich bei Buzz, wie man das von Spiegel Online kennt, also den etablierten Nachrichtenportalen. Manches sind auch bloß Auszüge aus sozialen Netzwerken, Tweets, Facebook-Einträge, die dann garniert werden mit kleinen Textfetzen der Redaktion, um von einem Tweet zum nächsten zu kommen. BuzzFeed spielt auch viel mit Klischees. Es gab zum Beispiel die Geschichte 23 Gründe, niemals nach Chemnitz zu fahren, die ödeste Stadt Sachsens. Dabei haben sie am Ende aber die schönsten gezeigt. Und die Auswertung der Statistiken, das betreibt BuzzFeed sehr intensiv im Hintergrund. Von Facebook zum Beispiel hat gezeigt, das wurde irre in Chemnitz geklickt. Die Redaktion hat sich dann eine Deutschlandkarte genommen und das mit mehreren Regionen gemacht, also strategisch verfolgt. Und am Ende geht es darum, möglichst viele Klicks zu generieren, vor allen Dingen bei Buzz, also den bunten Teilen. Dort stimmt dieser Vorwurf des Clickbaitings also irgendwie schon. Und es geht vor allem für die bunten Einträge. Bei News, bei den Recherchen gilt es, zumindest offiziell, ist die Währung Impact, also Zitate in anderen Medien, politische Reaktionen, irgendwelche Wirkung, die Recherchen erzielen.
Also da fällt mir auch gleich eine Recherche ein, die auch große Runde gemacht hat. Und zwar ging es dort um Erntehelferinnen in Spanien, die unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet haben und die auch von sexuellen Übergriffen berichtet haben.
Absolut. Das ist eine Recherche einer BuzzFeed-Reporterin aus Deutschland. Impact heißt für BuzzFeed, Aldi hat Obst von den betroffenen Plantagen aus dem Sortiment genommen. In Spanien gab es Demonstrationen. Das spanische Parlament hat sich mit dem Thema beschäftigt. An dem Thema sieht man auch ganz gut, wie strategisch BuzzFeed bei den Recherchen vorgeht. Auch dort besetzt die Redaktion letztlich Nischen, also Themen, die andere Redaktionen nur sporadisch abdecken. Die Erntehelferin hat etwa eine Kollegin recherchiert, die für BuzzFeed als Reporterin für sexualisierte Gewalt arbeitet. Das ist quasi ihr Ressort, ihr Thema. Man spricht bei BuzzFeed dann von ihrem Beat. Daneben gibt es eine Kollegin für LGBT und ein anderer Kollege recherchiert zu Grund- und Freiheitsrechten dezidiert, etwa zu geplanten strengeren Polizeigesetzen.
Und das wird dann aber ebenfalls Boulevardesk verpackt.
Ja. Also die Idee ist, so erzählen es jedenfalls die Kollegen, sie wollen von ihren Entertainment, von ihren Buzz-Kollegen lernen, damit die Geschichten möglichst viele Nutzer erreicht. Das ist in der Tat ziemlich ungewohnt, weil das Überschriften produziert wie diese Frau hilft seit 2016 zwei Flüchtlingen und ihr Rückblick ist herzzerreißend und bitter zugleich. Oder diese Pflegerin twittert, wie ein Patient eine Praktikantin begrapscht hat und viele Pflegekräfte antworten, ja, kenne ich auch.
Ja, und dazu gehören ja offensichtlich auch so Spiele wie zum Beispiel das Quiz Gehst du den Falschnachrichten und Fakes des Juli 2018 auf den Leim?
Ja, und nicht nur das. BuzzFeed setzt auch auf leicht konsumierbare Videos, die es dann in sich haben. Gerade hat die Redaktion einen Clip in sozialen Netzwerken verteilt mit dem Spruch, wir alle sollten hören, was dieser Seenotretter zu sagen hat. Etwa auf die Frage, wie er damit umgeht, dass er auf dem Mittelmeer gar nicht jeden Flüchtling retten kann.
Das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Man kriegt es selbst nicht aus dem Kopf, wenn man es versachlicht. Wenn man den Mensch versucht, in dem Moment nicht mehr wirklich als Mensch zu betrachten, sondern als eine Zahl. 20 gerettet, 3 tot, gute Quote. Jeder hat da sicherlich seine eigene Taktik. Ich weiß aber auch, dass es viele nicht geschafft haben von freiwilligen Rettern, die mittlerweile in intensiver psychiatrischer Behandlung sind.
Und da sieht man, glaube ich, oder hört auch ganz gut, dass das mit den Katzenvideos, die BuzzFeed mal berühmt und auch groß gemacht haben, überhaupt nicht mehr viel zu tun hat.
Kann man also vielleicht sagen, hier wird der Boulevard mit seinen eigenen Mitteln geschlagen, indem eben seriöser Journalismus mit Mitteln des Boulevards irgendwie daherkommt und unter die Leute gebracht werden soll?
Also für BuzzFeed würde ich sagen, das ist so. Wenn man so will, dann sind die Mechanismen des Boulevards quasi das Vehikel für den harten Journalismus, auch gerade um Leute in sozialen Netzwerken für die Inhalte zu begeistern. Da geht es ja darum, dass über Einträge diskutiert wird und das geht eben am ehesten über eine emotionale Verpackung, würde ich das mal nennen, die irgendwie kitzelt. Das machen ja auch andere Portale inzwischen. Vice etwa, das ebenfalls Recherchen in Emotionen wickelt. Oder auch die jungen Ableger von Spiegel und Zeit, Bento und Z und Watson, das Tier Online neulich für junge Leser gestartet hat. Diese Art gefällt sicher nicht jedem, vor allem nicht gestandenen Journalisten, aber sie funktioniert ja irgendwie.
Ja, einige Journalisten sind vielleicht sogar ein bisschen traurig. Also, dass man dann vielleicht auch glaubt, dass man als Portal nur noch mit so einer schrillen Verpackung dann auch noch sein Publikum erreichen kann. Unterschätzt man da nicht vielleicht aber auch eben die Leserinnen und Leser?
Ja, es ist, glaube ich, der Versuch, noch irgendwie durchzudringen. Also all diese Portale sind ja in den vergangenen 5 Jahren hierzulande entstanden in einem massiv schon besetzten, von vielen Medien besetzten Medienmarkt. Und es geht darum, vor allem in sozialen Netzwerken anzukommen, wo es eh meist witzig oder sonst wie emotional zugeht. Und ich würde sagen, der Journalismus passt sich den Gepflogenheiten dort irgendwie an und probiert es zumindest. Das kann man jetzt nicht alles nachprüfen, aber BuzzFeed behauptet zum Beispiel, 80% der Leser sind unter 35 Jahre alt. Das Portal erreicht mit seiner Art von Journalismus angeblich jeden Monat 64% aller sogenannten Millennials in Deutschland mit irgendeinem Klamauk aus dem Netz, aber zunehmend eben auch mit harten Recherchen, wie sie auch vielleicht ein bisschen nüchterner präsentiert, beispielsweise im Spiegel stehen können.
Aber ich denke trotzdem, dass das wahrscheinlich auch eine Gratwanderung ist, oder? Weil irgendwann kann sich ja dieser Effekt auch erschöpfen oder vielleicht
abnutzen,
auch einfach, oder auch nerven, ne?
Ja, ich glaube schon, dass es da auch eine Abstumpfung geben kann. Man sieht bei BuzzFeed aber auch, die haben auf ihrer BuzzFeed Deutschland-Seite auch eine Rubrik News, wo sozusagen nur die harten Geschichten sind. Dort finden sich auch Geschichten, die beispielsweise Titelgeschichten des Spiegel von der Länge her sein könnten, die auch nüchterne Überschriften tragen. Also auch dieses Portal sozusagen entwickelt sich offensichtlich in eine immer klassischere Richtung, wenn man das so will. Das würden die Kollegen dort, glaube ich, nie zugeben, weil man ja immer jung und hip sein will. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass sich beide Seiten auch irgendwie voneinander zubewegen.
Wir werden das beobachten. Daniel Boos hat uns erklärt, warum Clickbaiting auch von seriösen Nachrichtenjournalisten betrieben wird. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Ja, und natürlich können Sie auch das Interview nachhören auf unserer Seite, auf der großen Überseite. Und die heißt natürlich www.deutschlandfunkkultur.de. We'll be right back.
Robot Boyfriend ist ein junger Produzent aus Connecticut und zusammen mit dem Synthwave-Producer Bratia alias Alexander Ogadzanov macht er nun gemeinsame Sache. Und heraus kommen dabei so wunderbare Klänge wie eben bei Ghosts, dem Song, den wir gerade gehört haben.
Hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Wer regiert das Internet? Nein, es ist nicht Facebook, es ist nicht Google und auch kein Anbieter von Glasfaserkabeln. Die tatsächlichen Regenten des Internets sind...
Katzen!
Ja, natürlich.
Das ist auch nicht verwunderlich, dass nach dem Internet nun auch das neue Hype-Internet, also die Blockchain von Katzen, erobert wird. Manche behaupten ja sogar, Katzen-Content wäre die einzig sinnvolle Anwendung einer Blockchain. Zu Recht, finde ich natürlich sowieso.
Tja, welche Folgen das haben kann, das hören wir uns jetzt an. Denn eine Art digitale Tamagotchi-Katze erobert gerade nicht nur die Blockchain, sondern sie dominiert sie auch und verstopft sie. Typisch Katze eben, würde ich sagen.
Ja, und wer dachte, dass Sammelkatzen auf der Blockchain nur ein kurzzeitiger Hype wären, der irrt sich. Die Kryptokatzen sind gekommen, um zu bleiben und nichts kann sie aufhalten. Denn sie sind süß, sie sind viele und sie sind dezentralisiert. Friedemann Brenneis ist in ihr Reich eingetaucht.
Süßes kleines Kätzchen.
Da sitzt sie nun ganz ruhig und schaut mich erwartungsfroh mit ihren großen Augen an. Eine kleine, pummelige Comic-Katze mit blau-weiß geschecktem Fell, lila Bauch und grauen Ohren. Kitty Nummer 866905. Eine von hunderttausenden Crypto-Kitties. Rein digitale Katzen, die nur auf der Ethereum-Blockchain existieren. Die Kryptokatzen sind Teil eines Spiels, in dem es darum geht, möglichst viele und möglichst besondere Exemplare zu sammeln. Dafür kann man die digitalen Katzen kaufen, sie miteinander kreuzen und so immer neue Variationen mit hoffentlich schnuffigem Aussehen und möglichst exotischen Eigenschaften erzeugen. Denn die machen die Katzen seltener, wertvoller und mit ein bisschen Glück lassen sie sich dann mit Gewinn weiterverkaufen. Ein simples und fast schon banales Spielprinzip, das aber doch reizvoll ist. Denn nicht nur die Kryptokatzen sind einzigartig, sondern auch, wie man mit ihnen agiert. Da die Katzen durch eine Blockchain verwaltet werden, kann man sie auch nur mit Blockchain-typischen Befehlen steuern, indem man Transaktionen tätigt und damit Smart Contracts auslöst. Kleine Blockchain-typische, wenn dies passiert, dann mache das Programme. Technisch versteckt sich hinter der grafischen Darstellung jeder CryptoKitty letztlich nämlich nur ein digitaler Token, eine einzigartige Zeichenkette, die man besitzen und auf einer Blockchain hin und her schicken kann. Ganz so, wie man Bitcoins besitzen und verschicken kann. CryptoKitties sind also eine gamifizierte und dadurch leichter zugängliche Form der bisher eher abstrakten Blockchain, positiv formuliert. Andersherum könnte man aber auch sagen, dass die digitalen Kätzchen die Micropayment-Problematik von ständig neu erforderlichen Geldzahlungen in digitalen Spielen pervers auf die Spitze treiben. Minimales Gameplay bei maximalem Zahlungsbedarf. Immerhin muss jede relevante CryptoKitties-Aktion mit einer Transaktion auf der Blockchain abgewickelt werden. Und diese kosten nun einmal immer Geld. Doch scheint das für viele Spieler offensichtlich kein Problem zu sein. Immerhin wurden bereits CryptoKitties im Wert von Millionen Dollar gehandelt und miteinander gekreuzt, sodass das Ethereum-Netzwerk durch all die Katzen zwischenzeitlich verstopfte und zehntausende Transaktionen in der Warteschleife hingen. Und auch ich will Kitty Nummer 866905 nun kaufen. Doch obwohl ich sie schon direkt vor mir sehe, ist der Weg zu ihr lang. Immerhin lebt sie auf der Blockchain und ich surfe im normalen Netz. Um sie zu erreichen, muss ich daher zunächst eine Erweiterung installieren, damit mein Browser mit der Blockchain interagieren kann.
The MetaMask Browser Extension turns Google Chrome into an Ethereum browser.
Das geht zwar mit wenigen Klicks, ist aber dennoch anstrengend, denn nach der Installation muss ich zunächst die Nutzungsbedingungen der Erweiterung akzeptieren, dann die Privatsphäre-Einstellungen, dann die Phishing-Warnung, dann einen Account anlegen, einen 12-Wörter langen Code abschreiben und wieder bestätigen. Erst jetzt kann ich mich bei den eigentlichen CryptoKitties anmelden und muss auch hier wieder einen Account anlegen, die AGB bestätigen, die Privatsphäre-Einstellungen akzeptieren, die Marketing-Updates bestellen. Nein, halt, die Marketing-Updates wieder abbestellen, bevor ich meine Katze endlich kaufen kann.
Miau, miau.
Wobei, dafür brauche ich ja nun auch diese spezielle Kryptowährung, Ether. Und um die überhaupt zu bekommen, müsste ich mich ja nun erst einmal bei einer Kryptowährungsbörse im Netz anmelden. Dort einen Account anlegen, AGB, Privatsphäre-Einstellungen und Phishing-Warnungen lesen, mich wegen Geldwäscheregelungen identifizieren, schließlich Geld überweisen und warten, bis ich irgendwann diese Ether kaufen kann. Das alles nur für eine Kryptokatz. Glücklicherweise habe ich jedoch noch ein paar Bitcoin-Bruchteile, die ich bei einem Online-Wechselservice schnell in die Ether-Kryptowährung umtauschen kann. Damit lade ich jetzt meine Browser-Wallet auf, kaufe für 63 Cent Kitty 866905 und damit sie nicht allein ist, für 75 Cent noch Kitty 818919, weil diese so einen schönen Salvador Dali-Schnurrbart hat. Ich kreuze beide miteinander für weitere 3 Euro und nach einer Weile erscheint ein neues Ei in meinem Account und ich lerne, digitale Kryptokatzen sind offensichtlich keine Säugetiere. Aus diesem Ei schlüpft schließlich Kitty 868353, meine erste eigene Blockchain-Katze, die ich stolz Kowalski taufe und die mir dank dezentraler Blockchain niemals jemand wieder wegnehmen kann. Selbst wenn die offizielle CryptoKitties-Seite aus dem Netz verschwindet, meine kryptische Token-Zeichenkette, die ich Kowalski genannt habe, bleibt in der Blockchain immer meine. Doch warum sollte man meine digitale Katze auch angreifen, zensieren oder manipulieren? Zwar wurde die teuerste Kryptokatze für beachtliche rund 100.000 Euro verkauft, doch will meine Kiddies, als ich sie wieder zum Verkauf freigebe, nicht mal für einen Euro jemand haben. Schade eigentlich. So lasse ich Kowalski in seinem Blockchain-Datenblock ruhen. Katzen mögen ja bekanntlich Kisten. Warum also dann nicht auch digitale Blöcke?
Stimmt, also das mit den Kisten kann ich aus eigener Erfahrung sofort bestätigen. Friedemann Brenneis über die Invasion der Kryptokatzen.
Ich habe ja eine Katzenhaarallergie, wobei so eine Kryptokatze wäre ja vielleicht dann was für mich, die fusseln dann nicht so.
Das wäre
so,
genau,
ne?
Das Richtige für
Ach
dich.
Ach Gott, aber auch wenn ich Katzen sehe. Doch, ich meine, so süß sehen sie ja schon mal. Das kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal eingestehen. Süß sind Katzen schon manchmal.
Ja, alle tierischen Beiträge und natürlich auch alle anderen von dieser Sendung, die gibt es dann nach dieser Sendung als einzelne Beiträge, aber auch als Komplettpaket zu hören als Podcast und zwar zu finden unter deutschlandfunkkultur.de oder natürlich auch im Podcastprogramm Ihrer Wahl.
Ja, und hier kommt gleich nach den Nachrichten dann das Theatermagazin Rang 1 und da geht es heute darum, wie Schauspielschüler ihre Zukunft sehen.
Und unsere nahe Zukunft, die kann ich tatsächlich schon sehen, Tim. Ja. Breitband ist nämlich am Ende angekommen, für heute zumindest. Wir sind Theresa Sickert
und Tim Wiese. Und wir verabschieden uns nun mit einer Netzmusik des New Yorker Künstlers Noah Schneidman, alias Full of Walrus heißt er oder nennt er sich. Und das ist natürlich der passende Titel dazu, denn der Titel heißt einfach Goodbye. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Saying please be gentle, I'm trying my best to keep
Deutschlandfunk Kultur.